NDR Kultur à la carte.
Heute mit Beate Scheibe und mein Gast in dieser Stunde ist Aurel Davidiuk, 25 Jahre alt, Pianist, Organist und immer mehr als Dirigent unterwegs. Demnächst wird der Generalmusikdirektor und Intendant in Bochum. Viel Aufmerksamkeit wird dem gebürtigen Hannoveraner gerade zuteil. Eine eindrucksvolle Karriere in wenigen Jahren und aktuell ganz besonders. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Aurel Davidiuk.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist seit 2024 Associate Conductor beim Konzertgebauorchester Amsterdam, ab der kommenden Saison Generalmusikdirektor der Bochumer Symphoniker und Intendant vom Anneliese Brost Musikforum Ruhr. Außerdem hast du in dieser Saison zahlreiche Debüts als Dirigent bei der Dresdner Philharmonie, den Bamberger Symphonikern, dem Royal Liverpool Philharmonic und der NDR Radio Philharmonie. Und da stehst du heute und morgen am Pult mit Gustav Mahler bei den Phil und Chill-Konzerten, einem noch relativ jungen Konzertformat. Bei dir, lieber Aurel, passiert gerade ganz viel. Es gibt immer mehr Anfragen für Dirigate unterschiedlicher Orchester. Das Interesse wächst enorm und extrem schnell. Wie gehst du damit um?
Also es war schon immer mein Wunsch, Dirigent zu werden. Und natürlich beginnt man nicht als Sechsjähriger oder als Achtjähriger vorne am Pult zu stehen und erwachsenen Musikern zu sagen, wie sie jetzt zu spielen haben. Das Schöne ist am Dirigieren, finde ich, mit der Musik, dem Repertoire und den Möglichkeiten von Mensch zu Mensch zu arbeiten. Das ist eigentlich das, was mich antreibt und gleichzeitig auch den Druck rausnimmt, weil es immer eine zwischenmenschliche Arbeit ist und die Musik ist das Medium dabei. Und auf der Bühne oder bei der Musik ist überhaupt kein Druck oder keine Anspannung da. Das ist natürlich von außen schon der Fall, aber zum Glück im Prozess des Musizierens selbst nicht.
Wer entscheidet für dich, was gerade passt, was nicht passt? Du bist 25, was du an Aufträgen annimmst oder vielleicht noch ablehnen musst. Das sind ja manchmal gar nicht so einfache Entscheidungen, gerade wenn man so jung ist.
Ich bin sehr dankbar, dass ich ein Netz habe, ein Netzwerk an Menschen, Mentoren und Wegbegleitern, die mich schon wirklich lange kennen und wissen, was ich will, wofür ich stehe. Und dann, wenn man irgendwie tolle Angebote hat und Möglichkeiten, und der Kopf ein bisschen ausschaltet, weil man meint, oh weia, das muss jetzt sein, da nochmal den Überblick zu behalten über das Leben als solches, weil Musik ist natürlich ein Teil, aber es gibt noch andere Bereiche, die ich genauso gerne verfolge.
Wie würdest du aktuell deine Situation selbst beschreiben? Wo und wie bist du überall unterwegs? Wir sprechen natürlich über die einzelnen Bereiche, die dich beschäftigen, noch ausführlich. Aber um uns einen Eindruck zu geben, was treibt dich gerade alles um?
Also momentan ist das Spannendste der Neukontakt zu Orchestern. Und mein Kopf ist voll von Musik und von Orten, von neuen Begegnungen, die Woche für Woche folgen. Und das ist schon eine schöne Herausforderung, das alles so zu kanalisieren.
Du bist Pianist, Organist und immer mehr Dirigent. Eine spannende und rasante Karriere, auf die wir heute schauen wollen. Und deine Karriere begann wirklich sehr früh. Du standest mit 8 am Pult der NDR Radio Philharmonie und hast folgendes Stück dirigiert. Leroy Anderson, The Syncopated Clock. Eine Aufnahme, die ich aus dem Archiv geholt habe von 2008. Wie steht man mit 8 am Pult eines Profiorchesters?
Ja, das war das allererste Mal tatsächlich, dass ich da vorne stand. Natürlich, mit 8 hat man nicht so oft die Gelegenheit, die NDR Radio Philharmonie zu dirigieren. Hintergrund war, dass es ein Weihnachtskonzert war und ich habe als Wunsch der Radiophilharmonie einen Brief geschrieben, ich würde so gerne eben dirigieren und dieses Orchester dirigieren, weil ich es kannte aus Publikumsperspektive. Wir hatten hier ein Abo und ich habe regelmäßig eben im Konzert gesessen und ja, dieses tolle Orchester einfach erleben dürfen. Und dann wurde ich nach vorne gebeten und mir wurde schnell der Zweivierteltakt erklärt und dann ging es eben schon los.
Und das klang so.
Thank you.
Leroy Anderson, The Syncopated Clock mit der NDR Radio Philharmonie. Eine Aufnahme von 2008. Da warst du, Aurel, gerade mal 8 und hast den Taktstock bei einem Live-Konzert in Hannover in die Hand genommen. Kannst du dich tatsächlich erinnern an die Situation?
Absolut. Weil das erste Mal eben auf dem Podium zu stehen und dann so ein großes Orchester dirigieren zu dürfen, das war schon gewaltig. Aber eigentlich habe ich mich ganz wohl gefühlt an diesem Platz. Und wo ich mich dann aber umgedreht habe danach und der aufbrannte Applaus dann eben kam, da war ich dann schon ganz schön erschrocken.
Da kam der Schock.
Ja, das war ein bisschen zu viel für mich als 8-Jähriger.
Das Beste aus zwei Welten heißt es heute und morgen Abend in Hannover im NDR-Konzerthaus. Da bist du dabei am Pult der NDR-Radio-Philharmonie mit Gustav Mahlers erster Sinfonie. Das ist aber nicht alles an diesem Abend. Klassikkonzert und Pop-Live-Act mit der Indie-Pop-Band Jeremias treffen aufeinander. Heute Abend für alle ab 16 Jahren, die in Ausbildung sind, egal ob Studierende, Azubis, FSJler oder ähnliches. Morgen dann für alle, die diese Begegnung der beiden Welten auch interessiert. Beide Konzerte komplett ausverkauft. Was passiert heute und morgen Abend im Konzert aus Hannover? Nimm uns bitte mit.
Also der Abend beginnt fulminant mit Mahlers erster Sinfonie. Die spielen wir im Ganzen und der Abend geht aber fulminant weiter. Das ist dann der Chill-Teil, also Phil ist Mahler und Chill ist dann Jeremias, der eben mit seiner Band zusammen im Foyer nochmal das Publikum zum Kochen bringen wird, da bin ich mir sicher. Aber als Bindeglied zwischen diesen zwei Teilen werden wir auch eine Nummer zusammen performen auf der großen Bühne. Also Jeremias wird singen, ich werde dirigieren, die Radiophilharmonie spielt, aber was das ist, das verraten wir natürlich noch nicht.
Große Überraschung. Wie denkst du, Aurel, über diese Reihe und natürlich über den Versuch, ein ganz anderes Publikum zu erreichen?
Also ich bin ja eben selber auch Hannoveraner und war letztes Jahr zum ersten Mal in diesem Format als reguläres Publikummitglied mit dabei und fand das unglaublich, was für eine Atmosphäre dort herrscht. Und das zu sehen als Plattform und Chance, eben ein Publikum vielleicht auch ins Konzerthaus hier nach Hannover am Maschsee zu holen, was sonst nicht unbedingt sich die Mahler-Symphonie anhören würde. Und auch vom Alter her, von bis ist alles dabei. Und die Stimmung ist einfach ganz, ganz toll und so macht Musizieren dann auch wirklich Spaß.
Wie würdest du sagen, kann man das inhaltlich verbinden? Gibt es dort irgendwie eine Brücke von Mahler zu Jeremias?
Also zum einen erstmal ganz persönlich gesprochen, Jeremias und ich haben ja beide im Knabenchor Hannover gesungen und haben eine sehr klassische Ausbildung musikalischer Natur genossen. Das sind also unsere Wurzeln und dann sieht man, dass die Wege durchaus in andere Richtungen gehen können musikalisch. Bei mir eben klassisch, bei Jeremias geht's dann in den Pop-Bereich. Aber trotzdem findet man wieder zueinander und genauso ist es in der Musik. Ich glaube, besonders Mahler ist dafür geeignet, weil diese Musik doch so hochemotional und auch ekstatisch ist und Gefühle vermittelt, transportiert, die ja auch in der Popmusik oder allgemein in der Musik, die wir heutzutage so im Radio auch hören, vermittelt. Und das ist dieses verbindende Glied. Und ob es jetzt vor 100, vor 200 Jahren oder vielleicht erst vor einem Jahr geschrieben worden ist, das macht dann doch nicht den großen Unterschied.
Ich finde genau diesen Punkt, den du gerade benannt hast, eure gemeinsamen Wurzeln, sehr interessant. Denn heute sieht man, wie unterschiedlich Wege tatsächlich sein können. Zwei musikalisch erfolgreiche Laufbahnen, der eine in der Klassikwelt, der andere im Popbereich. Und die musikalischen Wurzeln jeweils im Knabenchor. Sehr spannend. Ihr habt euch im Vorfeld der Konzerte natürlich getroffen. Was hast du für einen Blick auf die ganz andere Karriere von Jeremias Heimbach, Frontsänger der Band?
Ich schaue mir immer die Videos an von seinen Auftritten und da trieft der Schweiß gerade nur so aus allen Poren. Und ich weiß, dass Jeremias so ein wirklich auch gewissenhafter Musiker ist, im vielleicht klassischen Sinn, aber das dann ziemlich populär umsetzen kann. Und das bewundere ich sehr, das zu schaffen, diesen Spagat, also Chapeau.
Spürt ihr eigentlich heute noch, dass ihr diese gemeinsame Vergangenheit habt? Denn oft entstehen ja in solchen Jahren wie im Knabenchor Verbindungen, die eigentlich nie so richtig aufhören, auch wenn man sich jahrelang gar nicht sieht.
Das ist absolut der Fall. Wir haben jetzt vielleicht ein Jahrzehnt uns nicht gesehen oder gesprochen in der Zwischenzeit, aber wenn man zusammen ein Weihnachtsoratorium einstudiert hat über mehrere Monate oder auf Busreise war und dort 6 Stunden nebeneinander sitze. Das sind einfach Erlebnisse, die schweißen zusammen. Und ich würde schon sagen, dass zwischen uns eine Art Seelenverwandtschaft herrscht.
Ein Stück hast du uns mitgebracht. Du musst an den Frühling glauben, heißt der folgende Song, den du dir auch gewünscht hast. Was verbindest du damit?
Also dieser Song passt einfach ganz besonders gut jetzt zu dieser Woche, weil hoffentlich der Frühling bald losgeht.
Er kommt.
Ja, der kommt. Und zum anderen ist die erste Sinfonie von Gustav Mahler in gewisser Weise auch eine Frühlingssymphonie.
Jeremias, du musst an den Frühling glauben, hier auf NDR Kultur. Und diese Band begegnet heute und morgen Abend der NDR Radio Philharmonie in Hannover bei den Phil und Chill Konzerten im Konzerthaus. Pop und Klassik begegnen sich dort in lockerer Atmosphäre. Als Dirigent heute und morgen Abend zu erleben ist Aurel Davidiuk heute zu Gast bei uns auf NDR Kultur. Aurel, du hast wirklich erstaunlich früh schon großes Interesse an der Musik gehabt. Wir haben hier gerade schon darüber gesprochen, dass du mit 8 am Pult eines Orchesters standest. Das ist ja schon sehr besonders. Gab es so etwas wie eine Initialzündung bei dir als Kind, einen Moment, in der Musik in welcher Form auch immer dich besonders beeindruckt hat?
Die Initialzündung fand statt hier in der Staatsoper Hannover, wo ich mit 6 Jahren wiederum meine allererste Zauberflötenvorstellung gesehen habe. Und meine Eltern haben Karten organisiert für die erste Reihe. Und das war einfach das Erlebnis, direkt hinter dem Dirigenten zu sitzen und mal so zu erfahren, was das heißt, welche Kräfte da freigesetzt werden. Natürlich konnte ich überhaupt nicht realisieren als 6-Jähriger, was das heißt, und war einfach nur geschockt, aber im positiven Sinne von diesem Gesamtkunstwerk und auf der Bühne und im Graben und Instrumente und Sänger. Und das war so der Start für mich zu sagen, das möchte ich auch mal machen.
Deine Eltern scheinen dich viel mit in Konzerte genommen zu haben, aber bei der NDR Radio Philharmonie Opernbesuche. Wie war dein musikalisches Umfeld? Sind es deine Eltern gewesen, die deinen Weg so gefördert haben?
Also meine Eltern sind absolut musikbegeistert, aber jetzt keine Profis oder Kenner in dem Sinne. Was wir aber schon gemacht haben, war regelmäßig eben hier ins Konzert, zur Radiophilharmonie oder zum Opernhaus zu gehen. Und das hat mich als ganz, ganz junger Mensch sehr geprägt. Und dann kam so eins zum anderen mit dem Knabenchor natürlich, mit dem ersten professionellen Unterricht an der Musikhochschule hier in Hannover. Aber es war erstmal eine lange Zeit nicht unbedingt so der Wunsch von mir, von meinen Eltern sowieso nicht, dass das mal mein Beruf werden sollte. Und es war dann einfach so und es war klar, so irgendwie was anderes kommt nicht in Frage und ich freue mich sehr, dass es so gekommen ist.
Dein erstes Instrument war das Klavier und ich glaube auch noch die Geige. Dann kam später die Orgel dazu. Mit 15 hast du mit dem Orgelspiel begonnen und die Orgel ist, glaube ich, das Instrument, für das du heute noch eine große Leidenschaft hast. Ist das so?
Absolut. Also die Orgel mit all ihren Möglichkeiten klanglich kommt ja dem Orchester am nächsten. Oboen, Trompeten, Streicherklänge, alles ist dabei. Und trotzdem macht man ja dann selbst noch die Musik. Und das ist der große Unterschied zum Dirigieren, wo man ja keinen aktiven Ton produziert. Und ich finde es unglaublich wichtig, besonders als Dirigent, dass man auch weiß, was es heißt, selbst am Instrument zu sitzen und Musik zu machen und ja, das auf sehr, sehr hohem Niveau. Und eigentlich möchte ich diesen Weg mit der Orgel so lang weitergehen, wie es eben möglich ist. Natürlich ist das Dirigieren der Schwerpunkt, aber es macht mir schon Spaß, abends dann am Orgelspieltisch zu sitzen, einfach einen neuen Bach zu lernen.
Auch mit der Orgel ist ja eine Konzerttournee geplant in diesem Jahr mit Stationen in Wien, Köln, Madrid, Zürich und in Hannover. Für Hannover, für alle, die es sich vormerken wollen, ist es der 25. April in der Marktkirche. Weißt du schon, was du dort präsentieren möchtest?
Natürlich, das wird ein bunter Mix sein unter dem Motto BACH, aber bis zu zeitgenössischer Musik ist alles mit dabei.
Ich glaube, ich habe sogar irgendwo gelesen, dass Orgel auch Entspannung ist für dich.
Ja, weil es ist ja so, sowohl in der Kirche wie auch im Konzertsaal, wenn eine Orgel dort steht, kann man meist erst spätabends üben, wenn eben der Tagesbetrieb eingestellt ist. Und das ist dann ein bisschen unheimlich, vielleicht ab Mitternacht alleine da im Dunkeln zu sein. Auf der anderen Seite habe ich mich jetzt so daran gewöhnt und genieße diese Stille und diese Ruhe und auch das Alleinsein und dann einfach ganz, ganz zarte Klänge und vielleicht auch mal wuchtige Klänge auszupacken.
Gibt es sonst noch Dinge in deinem Leben, die dich entspannen, Dinge, die du gerne machst außerhalb der Musik?
Ganz klar, Sport auspowern. Und meine Lieblingsbeschäftigung im Sommer ist, um den Maschsee zu laufen.
Du warst, Aurel, Jungstudent an der Musikhochschule in Hannover, hast Frühförderung erhalten als musikalisch Hochbegabter. Es gab viele Jugendmusiziert-Auftritte, Bundespreisträgerkonzerte mit Klavier, mit Orgelliteratur hast du dann auch deine erste CD herausgebracht mit Werken von Bach, Krebs, Liszt und anderen. Wie bist du dann zum Orchester gekommen? Wie konntest du erste Einblicke nehmen in die Orchesterarbeit? Das fliegt einem ja nicht zu.
Also nach dem Abi war für mich völlig klar, dass ich als Hauptfach Dirigieren studieren möchte. Und es gibt in Zürich eine der weltbesten Dirigierklassen, wo ich mich direkt für beworben habe. Und es ist unglaublich schwierig reinzukommen, vor allem als Anfänger. Aber es hat dann geklappt. Und während dieses Studiums hatten wir zweimal pro Woche Orchesterzeit. Also nicht das Dirigieren am Schreibtisch oder vielleicht mit zwei Klavieren, sondern wirklich mit echten Musikerinnen und Musikern. Und das macht den Unterschied, dass man dann lernt, ich zeige was, wie kommt das an, wie reagiert das Orchester. Und gleichzeitig ist es ja auch die verbale Kommunikation, die geübt sein möchte. Und wir haben das alles aufgezeichnet mit Kameras während des Unterrichtes und dann musste man sich selber beobachten und analysieren. Das war manchmal unangenehm, aber ist dann doch der beste Weg, um weiterzukommen.
Dann gab es eine, muss man wirklich sagen, wegweisende Einladung aus Amsterdam für zwei Spielzeiten als Associate Conductor zum Royal Konzertgebouw Orchestra. Du hast die Stelle bekommen und bist jetzt in der zweiten Spielzeit dort in Proben und Konzerte eingebunden, hast Gastdirigenten erlebt und mit deinem Mentor Klaus Mäkelä gearbeitet. Das ist für einen jungen Dirigenten wie ein Sechser im Lotto, würde ich sagen. Wie erlebst du diese Möglichkeit für dich? Die Zeit geht ja jetzt fast schon wieder zu Ende.
Ich weiß, wie ich den ersten Tag mit dem Konzertgebouw verbracht habe und da schon gesagt habe, der Abschied wird mir sehr, sehr schwer fallen. Das war irgendwie klar, weil dieser Ort magisch ist und das Orchester hat eine Historie und eben Mahler und Bruckner, die zwei Komponisten dort so eine unglaubliche Geschichte haben und das ausgerechnet auch meine zwei Lieblingskomponisten sind. Das Schöne ist, ich weiß schon jetzt, ich werde zurückkommen und darf zurückkommen und nicht nur einmal. Also es wird weitergehen und diese Zeit war aber für mich dieser wunderbare Mix aus Lernjahren und gleichzeitig der professionellen und wirklich sehr ernsthaften Anwendung des Handwerks.
Diese Möglichkeit als Associate Conductor bei diesem Orchester zu arbeiten ist relativ neu. Sie wurde 2024 durch eine Spende des verstorbenen Chefs Bernhard Haitink geschaffen. Was nimmst du mit aus dieser Zeit?
Das Wichtigste für mich war der Kontakt zu den Musikerinnen und Musikern. Also was man da erfährt und lernt, weil die haben ja die Jahre und jahrzehntelange Erfahrung und Wissen, warum klappt etwas bei dem Dirigenten und bei dem anderen nicht und vielleicht sieht es aber gleich aus oder worauf sollte man Acht geben? Das ist so ein unglaublicher Schatz, dieses gesammelte Kollektivgedächtnis des Orchesters. Und auch da habe ich sowohl auf der Bühne wie abseits der Bühne die meisten Erfahrungen mitnehmen können.
Aber wie verschafft man sich Aurel Respekt, wenn man als 25-Jähriger dorthin kommt? Ist es, glaube ich, nicht bei jedem Orchester so, dass man gleich Vertrauen hat und Vertrauen geschenkt bekommt? Das muss man sich irgendwie erarbeiten und verdienen. Wie hat das geklappt bei euch?
Also der Start war insofern schon mal leicht, weil das Orchester mich gewählt hat. Also es gab auch eine Audition, da musste ich vordirigieren. Und dann weiß man, okay, man hat das Vertrauen des Orchesters und die Mehrheit schon mal hinter sich. Aber natürlich, wenn es dann losgeht mit der echten Arbeit, das ist nochmal was ganz anderes. Und ich habe einfach versucht, ganz ich zu sein und zu bleiben. Das heißt auch mit allen Unsicherheiten und Zweifeln, die man hat, weil man natürlich nicht als junger Dirigent die Erfahrung haben kann, die es vielleicht braucht, in dem Moment alles richtig zu machen. Aber darum geht's dann nicht, weil es macht eh niemand alles richtig und auch die Musikerinnen und Musiker freuen sich, jemand zu haben, der das ausstrahlt und einfach dieses im Jetzt sein und die Musik immer wieder neu wahrzunehmen in der Probensituation, im Konzert. Darauf kommt es, glaube ich, an und deswegen ging es dann auch ganz gut.
Wie ist die Zusammenarbeit mit Klaus Mäkelä, finnischer Star-Dirigent, kann man sagen, der 2027 Chefdirigent in Amsterdam wird, nur wenige Jahre älter als du. Wahnsinnig erfolgreich und zu Recht sehr gefeiert. Das heißt, da arbeitet eine ganz junge Dirigentenszene miteinander. Wie ist das zwischen euch?
Also wir sind jetzt nach diesen 2 Jahren sehr befreundet miteinander. Das war zum Start schon ein durchaus professionell distanziertes Verhältnis, aber man entwickelt ja auch dort Vertrauen. Und das Schöne ist dann auch, dass man nicht immer nur einer Meinung sein muss, sondern auch durchaus diskutiert und debattiert über Interpretation, über Tempi, über Artikulation oder über Musik als solche. Aber es stimmt schon, also der Kontakt zu und mit Klaus Mäkelä ist von so unschätzbarem Wert, weil man ja als Dirigent eh immer alleine ist. Man hat keinen Kollegen, wie im Orchester immer noch einen Nachbarn hat oder ganz viele Nachbarn, die Geigen, das sind ja ganz viele, aber als Dirigent ist man immer alleine und da im Austausch zu sein, auch in Zukunft ist sehr, sehr wichtig für mich.
Ich glaube, gerade in dieser Saison gab es eine enorme Entwicklung, was das Dirigieren angeht. Du standest und stehst am Pult zahlreicher namhafter Klangkörper, Debüt bei den Bamberger Symphonikern, bei der Dresdner Philharmonie. Einige Debüts stehen gerade vor dir, das Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, du wirst in China dirigieren und so weiter. Wie nimmst du selbst für dich diese Erfolge und diese wirklich rasante Entwicklung wahr?
Es ist schon herausfordernd. Also das muss ich zugeben. Herausfordernd ist vor allem die Koordinierung des Kalenders und den Überblick zu behalten, weil man sich das vielleicht im Vorfeld ganz toll vorstellt, diese Woche Dresden, nächste Woche Tokio, dann geht's vielleicht noch nach Sydney. Aber wenn man dann plötzlich dort angekommen ist im Kalender und das 2-3 Jahre im Voraus geplant hat, merkt man, ui, vielleicht hätte man das anders machen sollen oder können und macht es dann auch in Zukunft anders. Also das ist auch ein Prozess für mich, diesen Weg zu gehen und auch wach zu bleiben und auf die innere Stimme zu hören. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man bei sich bleibt. Und ich kann zumindest für mich sprechen, ich weiß ziemlich gut eigentlich, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, ob es jetzt gut ist oder weniger gut. Und dann einfach mit diesem Gefühl und mit der inneren Stimme zu gehen und nicht sich zu sehr ablenken zu lassen von den ganz tollen vielen Möglichkeiten.
Das Konzertgebauorchester hören wir jetzt auf deinen Wunsch, Aurel Davidiuk mit Peter Tschaikowski unter der Leitung von Maris Jansons. Hier kommt gleich der dritte Satz aus der vierten Sinfonie. Und diese Sinfonie hat für dich aktuell eine ganz besondere Bedeutung. Erzähl uns warum.
Genau, also mit der Sinfonie verbinde ich schon eine Geschichte, weil es das Stück war, was ich in Bochum dirigiert habe zu meinem Debüt, nachdem das Orchester mich dann eben gewählt hat zum GMD und Intendanten. Und gleichzeitig wird auch dieses Stück mein Abschied aus Amsterdam sein. Im April dirigiere ich dort eben die vierte Sinfonie im Konzert. Und deshalb begleitet mich dieses Stück auf ganz wichtigen Stationen jetzt in meinem Leben. Thank you.
Das war der dritte Satz aus der vierten Sinfonie von Peter Tschaikowski, gespielt vom Konzertgebauorchester Amsterdam unter der Leitung von Maris Jansons. Sie hören NDR Kultur. Bei mir ist der Pianist, Organist und Dirigent Aurel Davidiuk. Er steht heute und morgen Abend am Pult der NDR Radiophilharmonie in Hannover. Gustav Mahlers erste Sinfonie steht auf dem Programm. Das Dirigieren, Aurel, ist ein sehr spezielles Phänomen. Eine besondere Magie umgibt das Dirigieren. Dirigieren ist vieles, aber es ist keine sich selbst erklärende Tätigkeit. Was ist das Dirigieren für dich?
Ja, also ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch auf der Suche. Man ist Woche für Woche, Tag für Tag auf der Suche. Was auf jeden Fall Dirigieren nicht ist, ist eine theoretische Angelegenheit. Und das muss ich auch immer wieder lernen, weil man ist dann am Studieren alleine am Schreibtisch, hat die Partitur und stellt sich alles vor, wie toll es sein kann und überlegt hier eine Phrasierung so oder da machen wir jetzt eine Anpassung der Dynamik. Und dann steht man aber vorm Orchester und muss einfach aus dem Moment heraus ganz spontan reagieren. Und ich glaube, das ist der Kern des Dirigierens, dass man im Moment mit den Menschen, die gerade diese Musik machen und mit der Musik, die wir dann auf den Pulten gerade vorliegen haben, immer wieder neu es schaffen, ja, das möglichst auch neu, frisch, überzeugend darzubieten. Und das ist heute mal so und morgen mal anders.
Wie bereitest du dich heute auf Dirigate vor? Wie arbeitest du?
Es ist ja so, das meiste, was ich mache, ist ein erstes Mal. Also jetzt auch die Mahler erste Symphonie mache ich zum allerersten Mal in Gänze. Und da ist es für mich immer ganz wichtig, den Überblick erstmal zu haben über das ganze Stück. Man verliert sich oder ich verliere mich gerne schnell mal in Details. Und hier eine Phrase, da ein Motiv, aber dann muss man doch überblicken, das Ding dauert ja eine ganze Stunde und soll einen Spannungsbogen haben. Und wie man das gestaltet, das braucht ganz viel Überblick und auch Zeit, dass man sich das wirklich wie einen 3D-Körper eigentlich vorstellen kann, von allen Seiten mal betrachtet. Und das versuche ich eben auch in meiner Vorbereitung mit einzubeziehen.
Wenn man sich mal die unterschiedlichen Dirigierstile anschaut, da gibt es ja viel zu beobachten, vor allem viele Unterschiede. Es gibt das Dirigat mit ganz großen, ausladenden Gesten. Dann gibt es diejenigen, die ganz sparsam mit Bewegungen am Pult stehen. Diese so unterschiedliche Körpersprache. Wie würdest du deine beschreiben?
Gar nicht. Da können sich andere gerne zu äußern. Ich habe das lang genug gemacht im Studium, wo ich mich selber analysieren musste. Natürlich macht man das auch weiterhin. Ich finde ganz interessant, was der Christian Thielemann dazu gesagt hat, weil der eben gelernt hat, im Alter sich mehr und mehr gestisch zurückzunehmen und dabei aber an Intensität zu gewinnen. Und gleichzeitig meinte er, und das stelle ich auch fest, man kann nicht als junger Mensch und als junger Dirigent sich extra zurückhalten, zurücknehmen, weil man hat eben noch die Energie und will Sachen freilassen. Und deswegen ist es, glaube ich, total in Ordnung, wenn man als junger Dirigent auch etwas übers Ziel hinausschießt ab und zu, aber natürlich immer nur im Dienste der Sache und der Musik.
Und was würdest du sagen, wie findet man seine Körpersprache? Ergibt sich das automatisch aus dem Inneren heraus, auch wenn man als lernender Dirigent ständig unter Beobachtung steht und auf Dinge hingewiesen wird? Wie findet man zu einer eigenen Körpersprache?
Ich würde sagen, aufgrund von Reaktion. Also man denkt ja immer, Dirigieren ist eine aktive Sache, ist es auch. Aber im Prinzip ist alles ab dem zweiten Schlag eine Reaktion, weil man reagiert aufs Orchester und was die anbieten, was die machen, wenn die eh schon Fortissimo spielen, warum soll ich dann noch mehr Fortissimo zeigen? Und umgekehrt, vielleicht muss man an anderen Stellen, wo man am trockenen Partiturstudium am Tisch dachte, na, das kommt eh und das wird, viel mehr zeigen, worauf es eben drauf ankommt. Und das kann man halt vorher nicht abzirkeln.
Und etwas, was ich mir auch sehr schwierig vorstelle, ist, dass das Orchester ja im besten Fall die Dirigentin oder den Dirigenten die ganze Zeit im Blick haben. Das heißt, dass eigentlich doch auch jede Bewegung, die man vorne macht, überlegt sein muss. Nicht nur jede Handbewegung, auch jeder Gesichtsausdruck etc., denn er könnte ja etwas bedeuten. War das schwer für dich, damit umzugehen?
Ehrlich gesagt, nein, weil ich vielleicht auch gewohnt war, von ganz früh an selbst Dirigenten zu beobachten. Natürlich im Knabenchor unseren Chorleiter, den Professor Jörg Breiding. Oder ich habe selber auch im Musikschulorchester gespielt. Und da muss man ja eben dem Dirigenten folgen, ob am ersten Pult oder am letzten Pult. Und dort habe ich eben schon feststellen können, also ein Zucker in die eine oder andere Richtung und plötzlich erzeugt es eine Irritation. Und das soll natürlich nicht sein. Aber ich glaube, es ist mehr dann ein authentisches im Flow sein. Und wenn man eh die Musik dirigiert, dann kann nichts schiefgehen.
Mit der folgenden Musik gehen wir eigentlich nochmal zurück zu deinen musikalischen Anfängen. Eine Aufnahme mit dem Knabenchor Hannover, ein Chor, in dem du als gebürtiger Hannoveraner selbst lange gesungen hast. Und diese Arbeit, hast du uns vorhin schon erzählt, dich durchaus geprägt hat. Würdest du generell sagen, dass Singen für Kinder ein guter Einstieg ist, um Musik zu machen? Wie stehst du dazu?
100%. Also das Singen und in dem frühen Alter und dann vor allem im Verbund ist so ein Geschenk. Also ich stelle das jetzt fest, ich habe das früher nicht so realisiert, dass das eigentlich das Fundament ist meiner musikalischen, aber letztlich auch menschlichen Ausbildung, weil man dort lernt zu funktionieren, zu agieren in einer Gruppe, Verantwortung übernehmen muss, manchmal sich aber auch zurücknehmen eben für den Verbund. Und das ist halt total spielerisch passiert. Und jetzt im Nachhinein realisiere ich, das ist so unglaublich wichtig gewesen.
Yeah.
Antonio Lotti, Credo in F-Dur, hier gesungen vom Knabenchor Hannover unter der Leitung von Jörg Breiding. Im April, Aurel, steht dein Abschluss, der Magister im Fach Dirigieren an der Hochschule in Zürich an. Seit Ende 2025 gibt es zahlreiche Anfragen für Gastdirigate. Im Juni geht es für dich in die Ferne. Es gibt Dirigate in Tokio und Peking und dann wartet auch schon bald eine große neue Herausforderung auf dich. Man kann eigentlich sagen, du startest so richtig durch. Mit Beginn der Saison 2026/2027 wirst du Generalmusikdirektor der Bochumer Symphoniker und Intendant des Anneliese Brost Musikforum Ruhr. Start ist am 1. August, zunächst für 3 Jahre. Was erwartet dich in Bochum?
Ja, da erwartet mich zum allerersten Mal eine Chefposition. Und als junger Mensch fragt man sich, dann ist man bereit dafür. Ich glaube, unabhängig davon ist es jetzt Dirigieren oder in einem anderen Feld, auch nicht musikalisch. Und ich kann ganz klar sagen, ja. Also natürlich werde ich dort auch viele Dinge zum ersten Mal einfach machen müssen, machen können. Aber letztlich habe ich so ein großes Vertrauen in das Orchester, in die Institution, dass ich weiß, es kann eigentlich nur gut werden.
Was ist es für ein Orchester, mit dem du dort arbeitest? Wo liegen die Schwerpunkte? Was können die gut? Was würdest du gern verändern? Wie sieht das aus?
Die Bochumer Symphoniker sind ja ein 1919 gegründetes Orchester.
Also über 100 Jahre alt.
Wir haben die 100-Jahre-Marke schon geknackt. Mhm. Ganz spannend ist die Kooperation jeden Sommer bei der Ruhr-Triennale, wo wir also total außergewöhnliche und auch ziemlich große Projekte auf die Beine, auf die Bühne stellen. Da sind wir gerade in den finalen Gesprächen, was es 2027 dann werden kann und werden wird, auch die Jahre drauf. Ansonsten kann das Orchester alles. Natürlich, es muss auch alles können, von Bach und davor noch bis zeitgenössisch. Ich weiß auch schon, welchen Schwerpunkt ich setzen möchte. Das darf ich noch nicht verraten, weil natürlich die Saisonvorschau erst folgen wird. Was aber auch dabei sein wird, und das kann ich aber schon verraten, weil das für mich einfach orchesterunabhängig steht, ist die Musik Anton Bruckners, die mir ganz besonders am Herzen liegt, natürlich auch von der Orgel kommt. Und auch da als junger Mensch, gibt es die ein oder andere Stimme, die sagt, na, muss das schon sein? Und ich sage, ja, das muss sein.
Was hat dich persönlich gereizt, diese Stelle anzutreten und dich in gewisser Weise zu binden? Du könntest ja auch entscheiden, ich bin so jung, erstmal frei zu arbeiten, zumal ja gerade sehr viele Angebote, viele Anfragen bestehen, viele Orchester gerne mit dir arbeiten wollen. Und du legst dich fest in diesem Moment. Warum dieser Schritt?
Also ich werde beides machen. Natürlich werde ich meine Gastdirigate weiterhin verfolgen. Neue Debüts, aber auch Wiedereinladungen, eben nach Bamberg zum Beispiel, nach Dresden oder zur Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Also diese Kontakte baue ich weiter aus. Und gleichzeitig ist es so wichtig, einfach mit seinem Klangkörper regelmäßig zusammenzuarbeiten und ja auch die Verantwortung zu tragen und es zu formen. Und ich glaube, es kann ein unglaublicher Gewinn sein, wenn man die Menschen dann schon mehr und mehr kennt und man sich nicht mehr vorstellen muss oder auf zu viel Etikette drauf achtet, sondern einfach direkt ins Musizieren loslegen kann. Und darauf freue ich mich also wirklich sehr.
Was bedeutet die Intendantenaufgabe für das Forum für dich?
Die bedeutet nochmal übergeordnet die Dramaturgie und die Struktur des Hauses, ja, natürlich repräsentativ, aber auch exekutiv zu vertreten und zu gestalten. Und auch da freue ich mich sehr, weil ich jetzt gerade letzte Woche vor Ort war und ein Fotoshooting hatte mit dem ganzen Orchester, aber auch schon wichtige Personen rund um das Orchester, um das Haus kennenlernen durfte und alle ganz ruhrgebietsmäßig total offen, ehrlich und auch anpackend sind. Und das passt mir ganz gut.
Magst du diese dramaturgische Arbeit?
Sehr. Ich glaube, es ist auch unglaublich wichtig und mehr, dass man jetzt nicht nur Konzertprogramme gestaltet oder dann auch über eine ganze Saison einen roten Faden entwickelt, wo man sagt, man spielt die großen Klassiker und hier und da gibt's noch ein Feigenblatt, zeitgenössische Musik oder was auch immer, sondern das wirklich Sinn und Verstand hat und ja nochmal auch vielleicht über die Musik hinausgehen zu einem großen kulturellen und kollektiven Ereignis wird.
Wie ist das, Aurel, mit der Oper? Ist Oper auch ein Thema? Ist das ein Feld, auf dem du dich als Dirigent bewegen möchtest?
Absolut. Es ist aber dann doch so, dass ich nicht alles gleichzeitig machen kann. Deswegen ist die Oper momentan etwas noch auf Pause, aber wartet schon in den Startlöchern. Es gibt Pläne, es gibt Ideen und ich kann es eigentlich kaum erwarten.
Da hast du eine Idee, wie du da starten möchtest?
Ja, also wahrscheinlich wird es nicht dazu kommen, aber ich finde die lustige Witwe von Leha so, so toll. Und auch da gilt der alte Satz vom Karajan, wenn du die lustige Witwe kannst, dann kannst du alles.
Ja. Aurel Davidio, zu Gast in der Sendung NDR Kultur à la carte. Wir hören den Pianisten Aurel Davidio mit Johann Sebastian Bach. Nummer 2, F-Dur aus den vier Duetten Bachwerk, Verzeichnis 802, gespielt von meinem heutigen Studiogast hier auf NDR Kultur, Aurel Davidiuk. Wir haben heute schon viel über deine Auftritte in Hannover gesprochen, heute Abend und auch morgen mit der NDR Radio Philharmonie. Konzerte der Reihe Phil und Chill, Klassik und Pop sollen in diesem Format verbunden werden. Es gibt meistens ein klassisches Werk wie heute und morgen, Mahlers erste Sinfonie, danach ein Live-Act aus der Popszene und anschließend ist Party mit den DJs. Die Absicht ist klar. Es geht darum, die Berührungsängste mit klassischer Musik abzubauen, Genregrenzen abzubauen und ein junges Publikum zu gewinnen. Mich interessiert, Aurel, du selbst bist Mitte 20. Das heißt, du kennst die Bedürfnisse der jungen Erwachsenen in deinem Alter. Was denkst du, muss in der Klassikszene im Konzertbetrieb verändert werden, damit die Seele des klassischen Konzertbetriebs auch mit jungen Leuten gefüllt werden? Was braucht es?
Ich glaube, wir unterschätzen und unterfordern die junge Generation. Und wenn es dann so Projekte gibt, Ligeti, 1,5 Stunden oder Varés oder Uraufführung oder auch Bach, also jetzt nicht nur die üppige und sehr schön zu hörende Romantik, da stelle ich fest für mich und auch für meinen Freundeskreis, die jetzt absolut nicht alle Musiker sind, dass das fast spannender ist. Also dieses Kernrepertoire, was wir natürlich pflegen und was enorm wichtig ist, was auch vielleicht in Anführungsstrichen einfacher zu hören ist, zu verdauen ist als die Musik drumherum. Das muss natürlich auch sein. Aber ich glaube, wir dürfen da mehr zumuten und Zutrauen haben.
Ist es auch ein Thema, das dich beschäftigt für deine Zukunft, zum Beispiel in Bochum, dass du überlegst, wie schaffst du es, dieses Problem oder diese Problematik anzugehen?
Absolut. Es ist mir ein großes Bedürfnis, jetzt auch für meine Generation sprechend, die zu binden und in den Konzertsaal zu bringen. Ich glaube, dass es durchaus auch eine Idee sein kann, in einem sehr strengen Konzertprogramm, wie es so heutzutage abläuft, Ouvertüre, Konzert, Symphonie, diese Form ein wenig anzupassen, muss nicht sein, kann sein, aber auch den direkten Dialog zu suchen, verbal, während des Konzertes, vorher, nachher. Natürlich auch hier immer im Dienste der Sache und der Musik, aber Kommunikation ist key.
Ein Blick in die nahe Zukunft zum Schluss. Aurel, gibt es für dich ein musikalisches Highlight in diesem Jahr? Etwas, worauf du dich besonders freust?
Ja, ganz viel. Das steht natürlich heute und morgen an hier, mein Heimspiel mit der NDR Radiophilharmonie. Es ist natürlich das Konzert mit dem Konzertgebau. Es ist auch in Bochum mein Antrittskonzert. Ich muss sagen, ganz besonders freue ich mich aber auch auf eine Tour zusammen mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, wo wir die erste Symphonie von Johannes Brahms im Zentrum haben werden. Und da weiß ich schon jetzt, oder ich hoffe zumindest, dass es sehr intensiv und zupackend wird.
Wann wird das sein?
Im September.
Aurel Davidiuk, unsere Zeit geht langsam zu Ende. Viel Erfolg heute und morgen Abend am Pult der NDR Radiophilharmonie in Hannover. Wir drücken natürlich auch die Daumen für die Abschlusskonzerte im April mit dem Konzertgebau Orchester und natürlich auch für den Abschluss des Masterstudiums Dirigieren in Zürich. Danke für deine Zeit und alles Gute für dich.
Danke sehr.
Das war NDR Kultur à la carte für heute mit Aurel Davidiuk und mit Beate Scheibe. Machen Sie es gut.